Live in Mixtapes. So, Leute, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte. Es ist eigentlich fast die traurigste, die ich bisher erzählt habe. Es geht um zwei Giganten der Popmusik. Die werde ich euch jetzt vorstellen. Ich glaube, ihr kennt sie beide. Der eine ist Mr. Tom Petty, ein Gigant des Classic Rock, des Folk Rocks, der Musik aus dem Heartland Amerikas. Was für ein Lied fällt euch als erstes ein?
Won't Back Down.
Won't Back Down.
Der andere Gentleman, über den ich euch erzählen werde, der soll sich jetzt gleich selbst vorstellen. Ja, der andere Mann heißt Prince und er ist Funky. Der ist, glaube ich, auch relativ bekannt. Also es geht um zwei Giganten. Die beiden kommen ja irgendwie auf den ersten Blick aus sehr unterschiedlichen Ecken. Also das eine ist eben so Heartland, Classic Rock und das andere ist Funk, Soul, R&B, Pop, whatever. Allerdings gibt es da schon ein paar Gemeinsamkeiten. Sie haben irgendwie ähnliche Biografien, sie kommen aus einer ähnlichen Generation. Sie waren beide sehr erfolgreich. Also Petty dürfte 8 Millionen Platten verkauft haben, Prince 150 Millionen. Und sie haben sich aber, obwohl sie aus so unterschiedlichen Ecken sind, haben sie sich einmal in ihrem Leben auch für die Öffentlichkeit sichtbar überschnitten und waren da beteiligt, aus meiner Sicht, für einen der größten Musikmomente des jetzigen Jahrhunderts, also des 21. Jahrhunderts, vielleicht sogar ever, dazu dann später. Und sie haben auch, und das sind wir dann beim Verbrechen, um das es ja hier geht in diesen Folgen, sie haben auch in ihrem Tod eine sehr große Gemeinsamkeit und man würde jetzt vielleicht gefühlsmäßig sagen, naja, die sind ja jetzt beide nicht Opfer eines Verbrechens geworden. Im weiteren Sinn glaube ich aber schon, nämlich sogar eines sehr großen Verbrechens, das auch viele andere Menschenleben in den USA gekostet hat. Nämlich, es geht da jetzt heute auch um die Opioid-Krise in den USA. Aber dazu später, zunächst einmal zu den beiden Helden. Tom Petty wurde 1950 geboren, aufgewachsen, wisst ihr wo?
Woher stammt? Gainesville, Florida, oder?
Gainesville, Florida.
Das ist ein schönes Lied.
Ein ungewöhnlicher Ort für, also weder New York noch Los Angeles. Wisst ihr, dass, Günther, du hast vorher erzählt, du bist zu einem 64. hast du schwarzes Blut in dir. Wisst ihr, dass das beim Tom Petty, dass der auch zu einem Viertel nicht kaukasisches Blut in sich hat?
Ja, der ist ja irgendwie...
Der ist zu einem Viertel Cherokee.
Ja,
ein Native American. Sein Vater war... ein halber Cherokee.
Was für Amerikaner natürlich total wichtig ist. Ne? Da bist du ja auch irre, wenn der Urstrumpf-Opa ja, 1849 eingewandert ist, bist du immer noch irre.
Ja, wobei in der Zeit, wo denn sein Vater groß geworden ist, war das, glaube ich, eher noch nichts, was man so mit Stolz getragen hat, zumindest nicht nach außen hin. Also,
Petty hat auch nicht so ausgeschaut, muss man auch fairerweise sagen.
Naja, nein. Er hat schon so ein bisschen was Cherokee-mäßig. Und glaub mal, ich kenne mich aus mit den Cherokee.
Ja, genau. Reden wir da von den Karl-Mayer-Filmen.
Ja, jedenfalls, dieser Vater war aber nicht so ein ganz guter, keine leichte Kindheit. Es heißt in seiner Biografie, er wurde schon mit fünf Jahren mit dem Gürtel so verprügelt, dass er am ganzen Körper Striemen hatte.
Wir nehmen es auf, ja, fürs Protokoll, war ein Arschloch.
Ja, der hat auch, ich greife jetzt vor, ich wollte es gar nicht erwähnen, aber der Vater von Tom Petty, der Earl Petty, war sehr happy dann. Also der war sehr dagegen, dass der Tom Petty Musiker wird, weil das war für ihn halt irgendwie jetzt nichts Männliches. Als er allerdings ein Superstar war, hat der Earl Petty, ging er dann hausieren durch Gainesville und mit dem Namen Petty und hat viele Bräute dann abgegriffen. Und er war dann wirklich happy. Und das war dann immer, wenn der Tom Petty dann mal auf Besuch war, haben sie ihm immer dann Sachen unter die Nasen gehalten, die er dann unterschreiben sollte, damit es dann irgendwie verchecken können. Ja. Also jetzt, Kindheit nicht so super. Und er wusste irgendwie dann relativ bald, wovon er weg wollte. Und dann wusste er auch bald, wo er hin wollte. Der Klassiker, was hat er gesehen?
Eine Gitarre.
Nein, die Beatles in der Ed Sullivan Show. Das ist ja so ein Klassiker, der sich durch viele Biografien zieht. Das hat er gesehen und er wusste, er wollte eine Band haben. Sehr talentiert und dann der Klassiker Schulband, erste Band, zweite Band und dann landet er mit 25 bei den Heartbreakers. Das war irgendwie so eine Mischband. Also irgendwie ist es keine echte Band, dass die alle gleichberechtigt sind. Also er war schon der Primus unter Pares. Aber es war auch ein bisschen mehr als eine Backing-Band. Erste Single, eigentlich mein Lieblingslied fast, American Girl. Und das ist dann auch schon so eine Art Mission-Statement. She was an American girl, raised on promises. She couldn't help thinking that there was a little more to life somewhere else. Also zeigt auch irgendwie, woher Patty gekommen ist. Also ein Suchen, ein sich nicht mit den Umständen abfinden, eine Rastlosigkeit und eine Sehnsucht nach mehr. Wurde 1958 geboren, also ist fast 10 Jahre jünger als Tom Petty. Wurde als Prince Roger Nelson geboren, wie ihr wahrscheinlich wisst. Woher ist er? Wisst ihr auch alle?
Minnesota.
Minnesota, aus welcher Stadt?
Wo steht das Ding?
Minneapolis.
Minneapolis, danke. Ich nicht auf der Hand.
Genau, ja. Komische,
ja. Beste Studio. Paisley Park.
Paisley Park. Ungewöhnlicherweise ist er dann dort immer geblieben. Das heißt, er ist dann nie permanent nach New York oder L.A. gezogen, wo man ja eher Musiker verorten würde, aber er ist immer dort geblieben. Das heißt, das hat ihm offenbar gefallen dort. Das war immer seine Homebase, geboren in einer Musikerfamilie. Wunderkind, mit 7 Jahren schrieb er sein erstes Stück namens Funk Machine. Lukas, dein Kind ist auch so ein Musikgenie. Hat er schon Lieder geschrieben?
Ja.
Und wie heißen die?
Ich gehe auf der Straße, wo ist meine Mama? Und ein drittes gibt es, glaube ich, auch noch. Ich möchte gerne wissen.
Sowas gibt's. Das klingt so nach Hamburger Schule.
Ein bisschen, ja. Okay. Ist er beeinflusst von Babschi.
Ja, okay. Also Funkmaschine ist er noch keine. Mit 19 hat er seinen ersten Plattenvertrag und mit 21 hat er seinen ersten Hit. Und so wie wir bei Tom Petty gesehen haben, da in dem ersten Hit sieht man irgendwie, wo der hin will, der Petty. Der wollte eben so eine Rastlosigkeit und hat eine Sehnsucht, so sieht man auch beim Prince im ersten Hit, wo er hin wollte. I wanna turn you on, turn you out all night long, make you shout. I wanna be the only one you come for. Also der Mann war horny, sozusagen, würde man heute sagen. Und das waren, glaube ich, seine zwei Motoren seines Lebens. Also irgendwie so eine Sexgeilheit und eine Liebe zur Musik.
Ja, aber ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast. Wenn, dann möchte ich mich entschuldigen. Wir alle haben das Bild, ja, von Prince, wo da quasi mit den hochhackigen Lackstiefeln, ja, und mit dem nackten Arsch und dann nur mit dem langen Mantel, ja, und so ein richtiger, ja, kennst du den Softcell-Song Sex Dwarf? Das war so ein richtiger Sex-Dwarf.
Ich habe es noch nicht erwähnt, weil ich dachte, das weiß vielleicht jeder, aber man muss es erwähnen, der war natürlich sehr klein, 1,58, das ist sehr klein.
Hat gerne Steckelschuhe getragen,
ja, deswegen
hat ihn sehr feminin gemacht eigentlich.
Ja. Steckelschuhe getragen, wahrscheinlich, weil er größer wirken wollte, andererseits hat er doch auch immer so einen androgynen Look auch ein bisschen gepflegt, ja.
I never see you anymore, and I need your love.
Ja, das war der erste Hit von Prince, das war I Wanna Be Your Lover. Wieder zu Petty, was kann man zu dem sagen? Also der hat eigentlich sein ganzes Leben lang Alben gemacht und hat diese Alben dann supportet und eigentlich war er sein ganzes Leben lang durchgehend Musikarbeiter. War jetzt für sein Privatleben nicht so ganz förderlich, war sehr lange verheiratet, das erste Mal sehr lange und er war natürlich dann auch oft getrennt von seiner Frau und den zwei Kindern. Dürfte irgendwie eine toxische Beziehung gewesen sein, also seine Frau nahm Kokain, er auch. Trotzdem hat die Ehe 20 Jahre lang gehalten, ihn aber auch oft unglücklich gemacht. Die größten Hits, Free Fallin' hatten wir.
Bei dir relativ spät waren.
I Won't Back Down, American Girl, dann haben wir noch
Last Dance, war später,
gell? Last Dance von Mary Jane, Learning to Fly, Into the Great Wide Open.
Aber das waren doch alles schon, da waren wir schon in den 90er Jahren, ne? Schon
90er. Am Anfang war ein Hit, den können wir vielleicht nachher spielen, Refugee. Kennst du das überhaupt, Günther?
Ich glaube, ja. Also ich würde jetzt lügen, ich könnte es jetzt nicht ansummen oder irgendwie, aber ich glaube schon, ja.
Ich glaube, das war vor allem diese älteren Sachen waren in den USA damals schon sehr groß und bei uns in Europa noch nicht so. Also in Europa wurde, glaube ich, erst mit diesem Full Moon Fever, also mit Free Falling und so weiter dann wahrgenommen.
Das war ja eine Soloplatte, ne? Die war, glaube ich, ohne Heartbreakers.
Ja, das war erfolgreichste in Europa. Wobei, der hat drei Platten, wo man sagt, das sind Soloplatten. In Wirklichkeit spielen da aber dann auch großteils die Heartbreakers die Musik. Also der hat einfach dann irgendwie, manchmal, wenn es ihm halt lustig erschienen ist oder wenn es ihm vielleicht finanziell besser gefallen hat, hat er bei einer Platte gesagt, das ist jetzt eine Soloplatte. Aber eigentlich macht das keinen Sinn oder bringt es ihm nicht weiter, wenn man da jetzt großartig unterscheidet zwischen Solo- und Bandplatten. Prince, was soll man zu diesem Mann sagen?
Nur geil.
Eine Unmenge an Mega-Hits. Ja, war immer geil. Was sind jetzt ein Mega-Hits? Purple Rain, Kiss, Diamonds and Pearls, Raspberry Beret. Wie macht's weiter?
1999.
Ja.
Super Nummer, ja.
Mag ich nicht.
Ganz so. Oh ja, die ist super.
Let's Go Crazy.
Let's Go Crazy ist super. Ich meine, man muss jetzt ehrlich sein, natürlich, also es gab eine Zeit, da gab es in Amerika drei absolute Popstars.
Das ja, war, Madonna, nein, vier.
Naja, Madonna, Springsteen, Prince.
Michael Jackson gibt's nicht.
Naja, okay.
Ja, hast gut. Vergessen.
Ja, gebe ich zu.
Also okay, vier. Gut.
Ja, also vier. Einigen wir uns auf vier, ja. Entschuldigung, habe ich vergessen. Ja, ja, Michael Jackson, ja. Der theoretisch da auch fast eine passt in das Thema.
Weißt du, Michael Jackson und Prince, das Verhältnis?
Glaube, waren nicht so unbedingt die Best Buddies, oder?
Ja, ich glaube, sie waren so ein bisschen eifersüchtig. Mhm. Und es war natürlich klar, Jackson hat mehr verkauft, aber Jackson war sich bewusst, Prince ist cooler.
Das stimmt, absolut, ja.
Und der Jackson hätte, glaube ich, gern gehabt, dass Prince auf dem Lied Bad mitsingt. Aber da hat der Prince gesagt, no, interessiert mich nicht. Notwendig. Er ist auch nicht angetanzt bei We Are The World.
Ja.
Wollten ja alle unbedingt. Ja,
der Prince war der heiße Scheiß, so 84, ja. 85 war der Prince der heiße Scheiß, ja.
Sie haben ja sogar, was sehr nicht nett war, sie haben ja sogar extra, war das die Sheila E.?
Schlagzeugerin.
War die bei We Are The World dabei?
Ja, aber die haben es nicht singen lassen, glaube ich.
Die Sheila E. wollten es mitnehmen und die war aber nur der Lockvogel von Prince. Ja. Das heißt, die haben gesagt, wir wissen, wir erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Prince kommt, wenn wir die Sheila E. nehmen, obwohl uns die Sheila E. eigentlich nicht interessiert.
Und der Jackson ist schon dort gesessen, Stunden um Stunden, und hat
sich da schon gesessen, komisch gefühlt. Ne? Ja, und die Sheila E. war dann dort, und die hat jetzt Jahrzehnte später gesagt, naja, eigentlich war das ein bisschen
gemein,
ein
Dick-Move. Arsch. Ja. Wobei, nochmal zurück zum Prince, also ich sag mal nochmal 84,
85. Nein, zurück nochmal Jackson Prince.
Ja.
Und im Tischtennis haben sie mal ein Match gespielt.
Und?
Der Prince hat auch gewonnen.
Ja, weil er einfach klar und wendig ist. Ja. Und der Jackson, ein unbedarftes Bürscherl, ja, der mit seiner Identität Probleme
gehabt. Es hat einen anderen Grund.
Aha.
Das war neben Frauen und Musik seine dritte Passion, Tischtennisspielen von Prince. Das heißt, er war einfach ein erfahrener Tischtennisspieler.
So kann man es auch interpretieren, ja. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Prince seine höchsten Stöckelschuhe auch gehabt hat, dass Michael Jackson sowas von verwirrt hat, ja.
Whatever, du wolltest was sagen zu Prince.
Naja, wie gesagt, Prince war Mitte der 80er Jahre einer der größten Stars. Ja. Und ich meine, das Purple Rain Album ist einfach ein Meilenstein, Ende. Das ist einfach durchgehend gut, für mich persönlich. Ich mag das heute noch, das ist ein super Album. Ja. Und für mich die erste Erfahrung mit Prince war seinerzeit eben mit der Single draus, das war When Doves Cry, und dann haben sie die alten Singles auch noch einmal quasi gezeigt. Erinnert sich euch möglicherweise, da gab es mal... Im deutschen Fernsehen diese Formel 1-Sendung, diese Videoclip-Sendung. Ja. Und es gab dann so ein paar ähnliche Sendungen. Und da war ich aus weiß ich nicht, 84, 13, ne, und da war ich unheimlich fasziniert. Ja. Und da haben sie halt so alte Prince-Videos auch nochmal gesagt. Und die waren halt einfach wirklich steil. Aber mit Purple Rain hat er es geschafft. Er hat irgendwo diesen Funk mit dem Rock verheiratet. Und Purple Rain war leicht rocklastig. Ja. Und das nächste großartige Album war dann etwas später, das war das Sign of the Times Album, das auch sehr, 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 sehr gut ist.
Man merkt ja auch die Größe von Prince, dass das andere Bands, die auch nicht die kleinsten waren, ihre größten Hits mit Prince-Songs hatten. Ne?
Also Sheena O'Connor.
Sheena O'Connor.
Nothing Compares to You.
Ja. Eben, ist super. Ja.
Und das andere war ja von den Bengals, ne? Mit
Manic Monday.
Manic Monday.
Ja. Also viel für andere geschrieben, viele Songs selbst geschrieben, ein grandioser Live-Performer. Mhm.
Stimmt.
Mehr als 1500 Konzerte, und da waren ja auch immer sehr lange Konzerte, und da waren auch immer die legendären Aftershow-Partys. Also der hat oft ein Konzert gespielt, 2 bis 3 Stunden, und dann war in der gleichen Stadt, wo er war, irgendwo in einem geheimen kleinen Club für Eingeweihte noch ein Aftershow-Konzert in Wien, einmal im U4 und einmal im Technischen Museum, glaube ich.
Man muss ja sagen, er hat eine extrem gute Back-in-Back gehabt. Die Revolution waren super Musiker. Wendy Lisa haben wir schon genannt, ja, die wirklich musikalisch tipptopp sind, die zwei Damen. Und er hat sich wirklich mit Ausnahmetalenten umgeben, das muss man auch sagen.
Er hat sie aber auch, weil er so ein Genie war und weil er auch so fleißig war. Es hat geheißen, er hat nur 2 bis 3 Stunden am Tag geschlafen. Er hat die auch verschlissen. Also manche Musiker konnten dann halt nur ein paar Monate oder ein paar Jahre mitmachen, und dann konnten sie halt das Tempo nicht mehr mitgehen, und dann hat er die auch relativ abrupt rausgehauen. Also der war dann schon auch irgendwie streng und war sicher auch nicht ganz leicht im Umgang. Ja, was wollen wir jetzt für einen Hit hören?
Von Prince?
Du hast wohl Doves Cry schon erwähnt oder Little Red Corvette. Eins von den beiden möchte ich spielen.
Pah, beide gut, ja. Also ich würde aus nostalgischen Gründen mit Doves Cry nehmen.
Weißt du, was das Besondere ist an diesem Lied?
Es kommt kein Bass vor, oder?
Es kommt kein Bass vor, und trotzdem ist es so funky.
Ja, vor allem alleine schon das Intro, dieses es ist schon dreckig, es ist super, ja.
Just like my mother, she's never satisfied.
So, wir wechseln Platz und Ort. Wir gehen jetzt zurück 2-3 Jahrtausend in den Mittelmeerraum. Da haben die Menschen entdeckt, dass in der Mohnblume, wenn man da den Saft aus den rauspresst, dass das dann Schmerzen lindert und berauscht. Da wurde nämlich das Opium entdeckt. Sagt euch das was?
Vom Hörensagen.
Ja? Schon mal Opium genommen?
Nein.
Ein Mondzuzel?
Ich sage es ganz ehrlich, ich glaube, dass bei uns, also speziell so Burgenland-Gegend, und Verzeihung, das ist jetzt kein Bundesland-Bashing, aber es war halt, man kennt ja die Mondkinder, hat man früher gesagt. Ja.
Genau,
ja,
das Kind zum Beruhigen, ne? Mit Honig und so weiter.
Ja. Das ist ja ein Naturprodukt, das Opium.
Ja, wobei, ich möchte da nur eines sagen, und das zur Verteidigung der Menschheit. Der Mensch und der Rausch ist eine Liebesbeziehung seit Anfang an.
Ja, ist logisch, ne?
Das ist einfach so, ja. Das funktioniert auch in der Tierwelt so, ja. Wenn die Affen irgendwie vergorenes Obst aufgaben, sind sie auch fett, ja. Und ich, ganz ehrlich, das ist so. Ich wage auch die These zu behaupten, das ist auch gut so, ja. Früher gab es Schamanen, ja, die haben sich bewusst in einen Rauschzustand und die haben uns dann erklärt, wie die Welt läuft.
Es gibt solche und solche Drogen. Ich weiß nicht, ob du die, um die es jetzt gehen wird, gutheißen wirst. Circa 1800, es ist dann oft, wenn so Drogen erfunden werden, sind meistens deutsche Apotheker beteiligt.
So, die haben ein Händchen für sowas. Ja.
So war es auch 1800. Da wurde aus dem Opium das Morphium isoliert. Also das muss man offenbar irgendwie chemisch bearbeiten, das Opium, dass das dann rauskommt. Und dann wird das Ganze sozusagen effektiver. Also dann wird es einerseits schmerzlindernder und berauschender. Und es wurde dann auch schnell verwendet im US-Bürgerkrieg. Da wurde das dann den verwundeten Soldaten gegeben, das Morphium. Das war natürlich schmerzstillend, hocheffektiv, aber hat auch süchtig gemacht. Und daher nannte man die Sucht nach dem Morphium dann auch die Soldatenkrankheit damals. Wir gehen nochmal weiter vor. 1916 in Deutschland hat dann wieder ein deutscher Apotheker, dem ist es dann gelungen, das nochmal ein wenig umzubauen. Oder die haben dann eigentlich dann synthetische Drogen entwickelt. Nämlich die haben geschaut, was haben wir da, was ist das Opium? Und die haben dann im Labor etwas nachgebaut, was fast ident ist mit dem Opium und haben nur ein bisschen was variiert. Aber alles im Labor, und daher spricht man ja von synthetischen Drogen oder von Opioiden. Und da wurde dann 1916 das Oxycodon entwickelt und 1960 in Belgien das Fentanyl. Die Idee war dahinter, man möchte was machen, was genauso ist, aber dann vielleicht entweder besser wirkt oder weniger Nebenwirkungen hat. Das mit dem besser wirken hat funktioniert. Also zum Beispiel das Fentanyl ist ca. 50 mal so stark wie Opium oder 50 mal so stark wie Heroin, weil Heroin ist ja letztlich nur ein verarbeitetes Opium. Also denen ist es da wirklich gelungen, ein hocheffektives Schmerzmittel zu machen, nur mit den Nebenwirkungen ausschalten, das hat nicht so funktioniert. Also es ist nicht gelungen, dass man das jetzt so hinbaut, dass es nicht mehr süchtig macht. Aber es ist sozusagen in dieser Zeit, es ist gelungen, dass man eben dann diese synthetischen Drogen entwickelt, die halt hocheffektiv waren, hochpotent, viel, viel stärker als Heroin oder Opium, aber die halt immer noch süchtig gemacht haben. An sich tolle Medikamente und die wurden dann auch jahrzehntelang überall eingesetzt, wahrscheinlich überall auf der Welt, aber halt nur in Sonderfällen, was weiß ich, nach einer Krebsbehandlung oder bei Palliativpatienten, die jetzt relativ bald sterben werden, so oder so und sehr große Schmerzen haben, denen hat man dann natürlich gesagt, naja, ist eigentlich eh wurscht, ob die jetzt süchtig werden oder nicht, wir geben das denen halt. Also per se eine gute Erfindung für das, was es damals angewendet wurde, nämlich für starke und stärkste Schmerzen. Ja.
Stop!
Aber jetzt kommt die Familie Säckler ins Spiel. Wir gehen ins Connecticut des 20. Jahrhunderts, circa so 1950, 1960. Da ist eine Familie, die hat ein Unternehmen namens Purdue Pharma und da ist der erste Stamm oder diese erste Generation, also eine Einwandererfamilie, das war der Arthur Säckler, der war in den 1950er oder 1960er Jahren, ist der reich geworden mit dem Vermarkten von Valium für die Schweizer Firma Roche. Der hat eigentlich zwei sehr simple, aber geniale Ideen gehabt. Also der hat gesagt, wir haben da das Produkt Valium, das war damals auch nicht neu, und er hat gesagt, wir müssen das irgendwie anders vermarkten. Und seine erste Idee war, ich wende mich jetzt nicht an die Patienten, weil die können das eh nicht entscheiden, sondern ich gehe voll auf die Ärzte. Also wir bearbeiten nur die Ärzte, dass die das mehr verschreiben. Ja? Also wir inserieren mehr Medizinzeitschriften und nicht bei den Kunden. Und dann die zweite Idee war, dass man sagt, wir müssen das ganze Feld verbreitern. Das heißt, wir müssen weg davon kommen, also wir müssen sozusagen reframen, würde man heute sagen, dass man sagt, dieses Valium wird nur Psychos kurz vor der Panikattacke verschrieben, sondern wir müssen sagen, das ist auch gut, wenn das ein Student nimmt vor einer schweren Prüfung. Das ist auch gut, wenn das die Alleinerziehende oder die Mutter daheim mit die drei Kindern nimmt, wenn ihr die Kinder auf die Nerven gehen. Rolling Stones, Mother's Little Helper, da geht's um Valium. She goes running for the shelter of a Mother's Little Helper. Das ist auch gut für Frauen in der Menopause, wenn sie schlecht drauf sind. Und das ist auch gut für wen auch immer, der gerade irgendwie eine schwere Lebensphase hat. Und so wurde das dann vermarktet oder reframed. Und das war wahnsinnig erfolgreich und der wurde wahnsinnig reich. 30 Jahre später, nächste Generation möchte das wiederholen. Und jetzt sind wir bei Purdue Pharma und die haben jetzt ein neues Produkt auf dem Markt, nämlich wieder dieses Oxycodin, das was 1916 erfunden hat, dieses hochpotente Schmerzmittel. Und die haben jetzt gesagt, unser neues Produkt ist, wir packen das jetzt nicht das Pulver rein, was man nimmt und sofort schmerzstillend ist und sofort high wird, sondern wir geben da so einen Tablettenmantel herum und der löst sich erst im Magen auf und dadurch wird es langsamer freigesetzt im Magen und im Körper. Und daher nennen wir das Oxycontin. Contin steht für continuously, also dass es sich sozusagen langfristig erst auflöst. So nennen wir es und wir müssen das jetzt verbreitern. Momentan wird es nur verschrieben eben bei allerstärksten Schmerzen, nach Unfällen, nach Krebsoperationen, Palliativpatienten. Wir müssen das jetzt pushen. Ihr wisst ja, in der Pharmabranche ist es so, wenn du ein neues Medikament hast, dann hast du 20 Jahre Zeit, sobald es mal zugelassen ist, dass du dann verdienst, weil nach 20 Jahren läuft ja der Patentschutz ab und dann darf es ja jeder kopieren und dann kann man kein Geld mehr verdienen. Ja? Das Ziel war daher, dass man sagt, wir wollen das auch bei chronischen Schmerzen haben. Also wir wollen eigentlich, dass das verschrieben wird bei Zahnschmerzen, wir wollen, dass verschrieben wird bei chronischen Rückenschmerzen und wir wollen, dass es verschrieben wird bei chronischer Migräne. Und das ist sozusagen unser Ziel, weil das sind dann circa 10-mal so viele Leute wie die wirklichen Akutschmerzpatienten. Ziel klar, wie kommt man hin? Wieder das erste, dieses Reframing. Wir in Europa, wir sehen ja irgendwie Schmerz als etwas, was man auch irgendwie ertragen muss. Oder Schmerz irgendwie als Teil des Heilungsprozesses. Zumindest zu einem gewissen Grad.
Der Schmerz gibt ja durchaus ein positives Feedback zum Teil. Das darf man auch nicht vergessen. Nicht? Weil wenn es mich schmerzt an einer gewissen Stelle, weiß ich,
ich da ist ja irgendwas tun, da ist
was. Ja. Ja, es war Alarmsystem im Prinzip, genau, der Schmerz.
Genau. Das ist dann der Unterschied. Nur die Pharmaindustrie hat ein perfides Verkaufssystem entwickelt. Ne?
Ja, und die haben dann gesagt, naja, genau das wollen wir jetzt nicht, dass man sagt, der Schmerz ist ein Signal und wir müssen dem an die Wurzel gehen, sondern man hat einfach gesagt, es ist eigentlich inhuman, oder dass ein Mensch Schmerz fühlen muss. Schmerz ist nicht Teil des Heilungsprozesses, sondern ein vermeidbares Übel. Und das war sozusagen, da hat man dann Schmerzspezialisten engagiert und die haben gesagt, das muss nicht sein, Leute. Wir können den Schmerz ausschalten, es ist möglich. Wir Menschen müssen das nicht ertragen. Und sie haben dann sogar gesagt, die Ärzte müssten eigentlich Schmerz, so wie man sagt, was messe ich beim Patienten? Puls, Körpertemperatur, Atem, Blutdruck und auch als das fünfte Vitalzeichen müsste der Schmerz sein. Also es muss immer das Ziel sein, dass der Mensch nicht Schmerz fühlt. Und das war sozusagen, das war mal dieses Reframing und dann ist man halt ganz aggressiv an die Ärzte herangetreten. Also da sind dann durch die ganze USA sind die Medizinvertreter gefahren und gesagt, ja, Herr Doktor, grüß Gott, eine Mittagspause, schauen Sie aber ein Lunchpaket mit. Und ich habe da jetzt ein neues Medikament, ich wollte Ihnen das nur erzählen, wie super das wirkt. Und vielleicht könnten Sie im nächsten Monat, da haben wir so eine Veranstaltung in einem Wellnesshotel am Land, da könnten Sie hinkommen, das ist super, da können Sie nebenbei Golf spielen und das ist auch ein super Saunabereich und da werden Sie ein paar Vorträge dann hören über dieses neue Schmerzmittel. Kommen Sie doch hin, ja? Schauen Sie sich das an. Ja? Und ich gebe Ihnen dann noch die Broschüre mit. Also so nach der Art ist das dann gelaufen. Ja? Also
wirklich, Entschuldigung, dass ich da aber das Verkaufsteams waren meistens sehr attraktive junge Frauen.
Man munkelt auch, dass manchmal auch sexuelle Dienstleistungen versprochen worden sind. Ja.
Sie haben einen Auftrag gehabt, den haben Sie halt durchgezogen, weil Sie wahrscheinlich Mörderbonus gekriegt haben.
Es waren natürlich mega Provisionen, das heißt, das waren dann wirklich Drücker. Und dann haben Sie noch, es hat irgendwann einmal 1980, also das Ganze ist 1995 circa passiert, 1980 hat irgendein Arzt in einen Leserbrief geschrieben, eine relativ renommierte medizinische Fachzeitschrift, und hat gesagt, ja, wir in unserem Krankenhaus haben das jetzt über die letzten Jahrzehnte beobachtet und wir haben das Gefühl, dass die Opioide eigentlich nur in relativ wenigen Fällen süchtig machen. Ja. Wahrscheinlich nicht einmal mehr als 1%. Das war irgendein Leserbericht, dahingeschrieben. Ja. Und die haben dann gesagt, massive wissenschaftliche Studien haben belegt, dass maximal 1% von Oxycontin süchtig werden kann. Also sie haben diesen Leserbrief aufblasen zu einer gewaltigen medizinischen Studie, und sie haben es dann auch durchgedrückt, dass die Food and Drug Administration, also die FDA, also sozusagen die Zulassungsbehörde in den USA, dass die dann in den Beipackzettel hineingeschrieben haben, es ist voraussichtlich nicht abhängig machend oder nur in absoluten Ausnahmefällen. Das war dann auch schon wieder Korruption, weil derjenige bei der Food and Drug Administration, der das reingeschrieben hat, hat dann ein halbes Jahr später bei Purdue Pharma zu arbeiten begonnen. Zufälle gibt es immer wieder. Ja. Also dann, das waren sozusagen die Taktiken, die hier angewendet wurden, und das war daher schon irgendwie ganz schlau gemacht, aber natürlich auch sehr perfide. Und die Rahmenbedingungen waren natürlich, dass das Gesundheitssystem in den USA ein sehr schlechtes ist, weil ja die Leute dort kaum versichert sind. Und wenn man mal versichert ist, zahlt die Krankenkasse nicht für viel mehr als für Pille. Also dass man sagt, ah, ich habe so chronische Rückenschmerzen, und dass es dann heißt, naja, probieren wir mal ein paar Physiotherapietermine und dann machen wir vielleicht eine Reha und dann machen wir das und das. Dafür ist dort für die breite Masse kein Platz.
Capitalism at its finest.
Ja, und dann natürlich auch ein kapitalistisches System. Es gab dann auch so Pillmills, das waren dann so Apotheken oder Ärzte, die einfach illegal dann dieses Medikament auch verschrieben haben. Also es gibt da zum Beispiel, es hat gegeben einen Ort in Florida mit 400 Einwohnern, und die haben 9 Millionen Oxycontin-Tabletten verschrieben. Ja. Aber es war dann natürlich so, dass dann aus dem ganzen Land die Leute dann für einen Tag halt dorthin gefahren, in diese Apotheken in Florida, und haben sich das dann dort einfach gekauft, um es entweder selber zu verwenden oder auch zu verstecken. Erfolg war da, es wurde dann der meistverschriebene Wirkstoff in den USA in der zweiten Hälfte der 1990er. Das Problem war aber, das hat halt doch süchtig gemacht, das ist Oxycontin. Also diese Geschichte, dass das im Magen sich langsam auflöst und deswegen nicht süchtig macht, hat nicht gestimmt. Also es wurden nicht alle süchtig, aber es wurde mehr als 1% süchtig. Also wahrscheinlich waren es so zwischen 10% und 20%. Und diese Abhängigkeiten wurden zum Teil sehr schnell entwickelt und auch relativ stark wurden die dann. Und dann mussten da dementsprechend die Dosen gesteigert werden, und die Patienten haben dann halt so Ärztehopping betrieben. Und es konnte natürlich auch als Droge verwenden, nämlich dass man sagt, naja, das kann sich nur im Magen auflösen, stimmt nicht. Diese ersten Pillen waren so, da hat man einfach mit einem Hammer draufgehauen, und dann war es das Pulver, und das konnte man gleich schnupfen, und das war im Wesentlichen das gleiche wie Heroin. Daher wurde es auch schnell eine Junkie-Droge. In France, a skinny man died of a big disease with a little name. By chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 17-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Some say man ain't happy unless Und das, was jetzt da passiert ist, was ich euch beschrieben habe, das hat dann relativ bald relativ viele Menschenleben gekostet. Also da gab es relativ viele Überdosen an der ganzen Sache. Wisst ihr, woran man eigentlich stirbt, wenn man eine Überdosis hat von Heroin oder von Oxycontin?
Ja, letztendlich kriegst du einen Kreislaufkollaps. Ne?
Ja, so ein Organversagen, aber meistens, bleibt einem der Atem weg. Also da gibt es eine Atemdepression. Also diese Medikamente fahren total das Atemsystem runter. Und dann halt in weiterer Folge dann auch den Puls und den Blutdruck. Aber oft ist es dann so, dass einfach die Leute dann halt aufhören zu atmen. Es fühlt sich zwar gut an, aber man atmet nicht mehr.
Man kann nicht alles haben.
Man kann nicht alles haben, genau.
Irgendwann also, muss man sich entscheiden. Aus Sicht der Hersteller hast du ein gesichertes Einkommen, weil du hast eine Kundschaft wie immer mehr. Ich meine, im Endeffekt, aus kapitalistischer System ist das perfekte Produkt. Ja.
Sie haben ja dann gesagt, als dann sichtbar war, dass es hier Süchtige gibt und dass das Abhängigkeiten entwickelt, dann haben sie zwei Sachen gesagt. Sie haben gesagt, naja, die süchtig werden, unsere internen Studien zeigen, das sind meistens Leute, die waren vorher schon Junkies oder süchtig, vorbelastet. Also das ist jetzt nicht unser Ding, sondern das kennen wir nichts davor, das ist halt so.
Falsche Anwendung.
Und wenn dann Leute dann abhängig wurden, da ist ja die erste Folge der Abhängigkeit, dass es halt nichts mehr wirkt. Und wenn man halt Schmerzen hat und dann wird man abhängig bei gleicher Dosis, dann ist halt der Schmerz wieder da. Und dann haben gesagt, nein, das ist jetzt keine Resistenz oder keine Abhängigkeit oder keine Toleranzentwicklung, das ist jetzt Breakthrough Pain. Also das ist so ein starker Schmerz, der sogar durch diese Dosis durchbricht. Und da haben sie dann nach 2 Jahren auf den Markt gebracht, die doppelt so große Pille. Ja. Das ging dann so weiter und dann wurde natürlich relativ bald bemerkt, dass das jetzt nicht so ideal läuft. Und mit einer gewissen Zeitverzögerung, und gewiss bedeutet das 7 oder 8 Jahre, ist dann die Politik auch aufmerksam geworden und es wurde dann auch gegen Purdue Pharma ermittelt. Und um 2010 herum wurde der Druck dann relativ stark. Die haben dann wirklich haben dann die Ärzte begonnen, verhaltener zu verschreiben, dieses Oxycontin. Die Apotheken waren vorsichtiger bei der Ausgabe und es wurde auch dann das Medikament ersetzt durch einen Mantel der Pille, der dann wirklich schwer zum Durchbrechen war sozusagen. Also es war dann sozusagen, für die Junkies konnten es nicht mehr verwenden. Das hat aber dann zur zweiten Opioidwelle geführt, nämlich dann haben die Menschen, oder die schon süchtig waren und aber das Oxycontin nicht mehr bekommen haben, die sind dann ausgewichen aufs gute alte Heroin, weil das war dann leichter zu bekommen auf der Straße und das war dann sozusagen die zweite Welle. Das heißt, da haben sich die Oxycontin-Süchtigen oder die Todesfälle sind weniger geworden, aber sind dann die Herointode wieder mehr geworden. Also das war dann diese zweite Welle. Und dann als nächstes kam die Welle 3 und da kommt jetzt das Fentanyl ins Spiel. Da haben nämlich dann jetzt die Dealer erkannt eigentlich, dass man sagt, da gibt es ja noch dieses Fentanyl, also eben auch dieses Schmerzmittel noch viel stärker als Oxycontin. Und die haben dann begonnen, dass sie gesagt haben, das ist irrsinnig billig, davon braucht man irrsinnig wenig. Also wenn man Fentanyl hätte, also eine Menge wie ca. 10 Salzkörner, wenn das vor uns liegen würde, von Fentanyl wäre es tödlich. Ja? Okay. Also das ist sehr tödlich, 2 Milligramm können schon zu viel sein und zu einer Überdosis führen. Das heißt, wenn wir da 1 Kilo Fentanyl vor uns hätten, könnten wir damit wahrscheinlich Millionen verdienen, weil das eben so wenig Platz beansprucht oder so klein ist sozusagen. Und das konnte man gut verwenden zum Strecken von Heroin und hat das Heroin, und es war billiger als Heroin, und hat die Heroinproduktion billiger gemacht. Also hat das Heroin noch einmal gepusht, das heißt, es war stärker, das heißt, der Kick für die Junkies war besser und sie wollten es mehr. Und es war auch dann sehr leicht zum Vertreiben. Also produziert wurde das oft in China, zum Teil nicht einmal illegal. Da kam es nach Mexiko und weil es so klein war, weil man so kleine Mengen braucht, haben das die Mexikaner dann einfach mit der Post in die USA verschickt. Ja. Also es war so einfach leicht zum Vertreiben. Also das ist eigentlich gar nicht entstanden, eher von der Nachfrageseite, diese dritte Welle, wo Fentanyl dann ins Spiel gekommen ist, sondern eher von der Angebotsseite, weil es für die Produzenten und für die Lieferanten so viel einfacher war. Und auf einmal war das dann überall drinnen. Dieses Fentanyl war dann auf einmal im Heroin drinnen. Und dann haben die auch begonnen, dass sie auch andere Medikamente, die jetzt nur im Schwarzmarkt verkauft wurden, wie zum Beispiel jetzt Xanax, also Downer, oder Valium oder Aspirin, das gab es auf einmal auf der Straße und da war zum Teil Fentanyl drinnen. Und keiner wusste, wenn ich mir das jetzt kaufe, ist es da drin oder nicht, aber es hat sich von denen, die es auf der Straße gekauft haben, dann meistens keiner beschwert, weil es ja sehr schmerzstillend und sehr angenehm war. Und auf einmal war das da. Und auf einmal war das diese Welle, das war dann natürlich die massivste Welle. Und wir sind jetzt mittlerweile so, dass in den letzten Jahren in den USA jeweils ca. 100.000 Leute im Jahr gestorben sind. Man ist da mittlerweile schon bei mehr als 1 Million. Das heißt, es sind durch diese Opioide eigentlich schon mehr Leute gestorben als US-Soldaten im Zweiten Weltkrieg. What lies ahead, I have no way to know. But under my feet, baby, grass is growing. It's time to move on, time to get going. Broken skyline, moving to the airport. She's an honest defector, conscientious objector, now her own protector. Yeah, broken skyline. Which way to love land? Which way to something better? Which way to forgiveness? Which way do I go? Yeah, it's time to move on. Time to get going. What lies ahead, I have no way of knowing. But under my feet, baby, grass is growing. Yeah, it's time to move on. Time to get going. Sometime later, getting the words wrong, wasting the meaning. Aber jetzt kommen wir mal zu was Schönem. Die haben sich noch einmal getroffen, die beiden, Tom Petty und Prince. 2004 wurde George Harrison posthum in die Rock'n'Roll Hall of Fame eingeführt und Prince auch. Das ist für die Amis so ein Riesending, diese Rock'n'Roll Hall of Fame. Das ist auch den...
Dann bist du etabliert, dann hast du es geschafft.
Das ist aber auch ja, nämlich den Musikern, die eigentlich immer total cool sind, die allem drüber stehen, die Rock'n'Roll Hall of Fame, hat man das Gefühl, das ist wirklich allen wichtig.
Komischerweise, ja.
Ja,
aber ich glaube, das ist ein amerikanisches Ding, glaube ich.
Und da war dann geplant, dass diese Band, die bestand dann aus Tom Petty, der hat sich netterweise, finde ich cool, hat sich ein lila Hemd an diesem Tag angezogen, zu Ehren von Prince. Tom Petty, dann Jeff Lynne von ELO, und die Backing Bands von Patty und Jeff Lynne und Prince sollten dann While My Guitar Gently Weeps aufführen.
Und der Sohn von,
George Harrison.
Genau.
Und dann waren mal die Proben für das Ganze und das war ausgemacht, der Prince spielt das letzte Solo. Und dann ist es diese Probe und dann ist das erste Solo, was der Clapton gespielt hat am Original, das spielt dann der Typ von Jeff Lynne, ein gewisser Mark Mann.
Okay.
Ein völlig unnötiger Session-Musiker. Ja. Braver Musiker, ja.
Relativ normales Solo.
Der spielt dieses Solo, er spielt 1:1 den Clapton auch, wie ein braver Musikschüler. Und dann kommt bei dieser Probe das zweite Solo, wo jetzt der Prince auftreten sollte. Und dieser Typ fängt schon wieder an zum Solieren. Ja? Spielt das nächste unnötige Clapton-Nachmach-Solo. Und dann ist keine Zeit mehr zum Proben und alle müssen heimgehen. Und dann sagen alle, hey, Prince, wir sollten es vielleicht mal proben mit dir. Und Prince hat gesagt,
brauche ich nicht,
it's gonna be okay. Passt schon.
Das schon.
Und dann am Abend ist dann dieser Auftritt. Erstes Solo, wieder dieser fade Typ spielt 1:1 Clapton nach und dann das zweite Solo. Prince steht da am Anfang nur ganz auf der Seite, man sieht ihn eigentlich gar nicht. Er hat einen super coolen Anzug an und einen roten Hut und ein rotes Hemd. Ja. Und er steht nur ganz auf der Seite und schrummelt die Akkorde.
Das war immer schon so Masse. Der junge Prince, ja, war gibt ein Interview mit dem jungen Prince nach dem ersten, zweiten Album. Irgendwas. Er hat ganz leise gesprochen und hin und her. Ja. Und irgendwann hat er zugegeben, die Kunst ist, es kommen alle auf dich zu, sehr unscheinbar. Ja. Nur wenn du was sagst, tuchen da dann alle zu. Ja. Und ich glaube, das war so eine Masche, auch bei dem Auftritt.
Ja.
Das ist so relativ, ich bin halt da, ich bin halt da.
Klein und unschuldig.
Ich mache jetzt kurz Rumpel die Pumpel und bin fertig. Ja, und dann.
Ja, und dann steigt er aber beim Solo in die Mitte und dann lässt er den anderen dann das zweite Solo nicht spielen, sondern spielt selber. Und ich bin jetzt wahrlich kein Freund von Gitarren-Solos, aber das finde ich wirklich, das bläst mich weg. Das
bläst einen weg, ja.
Das ist wirklich.
Ja, du hast die Direktion der anderen rundherum. Ne? Wenn du das anschaust, die reißen alle die Augen auf.
Ja, das ist, war das nicht dann hat er sich ja so ein paar Mal so und dann haben sie einen Stützen.
Nein,
im Solo. Theatralik-Hoxiden.
Ja. Mitten im Solo stellt er sich mit dem Rücken zum Publikum, was nach hinten vor. Ja. Da steht er dann sein Security und fängt dann auf und dann wieder aufstellen. Und während der ganzen Aktion spielt er natürlich weiter. Sagen, dass er es eigentlich damit ein bisschen übertrieben hat. Nämlich, dass er sozusagen den Weißen zeigen wollte, wo der Bartl den Mast herholt.
Das war so ein richtiges Show-off. Ja. Ich meine, aber im Endeffekt war es ein Penisvergleich und er hat gesagt, das ist meiner. Ja,
hat aber leck, in allen Menschen gewonnen in dem Moment.
Ja. Ja. Er hat
ein bisschen ungutes Sau.
Wobei, ich finde es gar nicht, weil ich finde, nämlich gerade, wie sich der Patty und der Prince da anschauen. Der Patty, also am glücklichsten ist der Sohn von George Harrison. Ja. Der ist so sozusagen cool. Der einfache Zuschauer. Der
ganz große Augen macht.
Was ist da los?
Und der Patty und der Prince, die schauen sich da einmal an und der Patty sagt so, go on, go on, go on. Und da lachen sie sich so an und da sehe ich jetzt irgendwie weniger so Revenge oder Show-Off, sondern eine ganz große Liebe zur Musik.
Du merkst schon, dass der Patty seit 30 Jahren den Job macht und sowas, glaube ich, selten gesehen hat vorher. Das glaube ich wirklich, das nimmt man irgendwie ab in dem Moment. Ne?
Dass der Prince, das schaut so einfach aus. Ja. Das ist so, was du sagst. Wieso? Ich spüre nur. Ja. Oder jeder, der von den Profimusikern dort steht, sagt, was tut der? Das ist nicht normal.
Das schaut wirklich so einfach aus.
Der lässt es so.
Nein, es ist eben nicht nur die Technik dahinter, wie er spielt, sondern
wie er
spielt dort und weiß, weil er es auch so entspannt spielt. Und ich habe mir das wirklich oft angeschaut und es ist unglaublich, am Schluss, er wirft die Gitarre ja weg.
Ja.
Und ich habe mir das Video oft angeschaut, ja. Und du siehst nicht, wo die Gitarre ist. Sie verschwindet, sie kommt nicht mehr runter.
Die geht 5 Meter in die Luft
und weg ist. Weg ist.
Und sie ist weg.
Fliegt weg.
Puff, like that, it's gone.
Gently weeps.
Ja.
Und der verschwindet dann auch gleich wieder, glaube ich.
Der geht
seitlich zur Bühne.
Ist dann schon ein Stolzieren.
Aber das gefällt mir wieder, weil eigentlich, und das finde ich wieder, das mag ich wieder, obwohl das ist dann so, ich bin fertig, und dann gehe ich raus und sage, so ist Wappler.
Im Hip-Hop wäre es ein Mic-Drop.
Ja, absolut. Das war so, Elvis has left the building. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist so, ich bin fertig und alle stehen und so, was zur Hölle war das jetzt? Weil ich pack's immer noch nicht.
Lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind hier ein Audiomedium, aber jetzt sollte bitte jeder, der das noch nicht kennt, sollte sich das jetzt ansehen. Gibt es auf YouTube und ganz legal und so weiter. Gut, von diesem schönen Moment nähern wir uns aber jetzt dem Ende. Was wisst ihr über die Süchte und die Schmerzen von den beiden?
Ja, die hatten doch beide, glaube ich, sogar Hüftschmerzen, oder?
Jetzt ist er mal runter.
Ja, warte mal. Grundsätzlich hatten sie beide Schmerzen. Ja, und das, ich glaube, Rücken, ich müsste jetzt legen, war Patty Rückenschmerzen und der Prince Hüfte oder umgekehrt, irgend sowas.
Ich bin da gewagt. Ich glaube, die hatten wirklich beide Hüftschmerzen.
Möglich, ja.
Nein, es war unterschiedlich.
Chronische Schmerzen, wirklich. Chronische Schmerzen, ja.
Prince hatte chronische Schmerzen, wahrscheinlich so ab 2000 herum, irgendwie relativ klar, wenn man sich denn seine Shows anschaut, das war wirklich Action, also das war zum Teil fast ja, so wie James Brown, also der
die Schuhe, ne, die Stöckelschuhe.
Die Stöckelschuhe von den Verstärkern runterhupfen, Spagat machen, um und umrennen, 3 Stunden spielen, 3 Stunden Aftershow verschließen. Der hatte sehr starke Schmerzen. Er hätte sich die Hüften beide ersetzen oder künstliche Hüften bekommen sollen. Man weiß aber nicht, ob das so war. Nämlich ab 2001 war er ein Zeuge Jehovas. Und damals konnten so Hüftoperationen nur mit Bluttransfusionen gemacht werden. Und das versagen ja die Zeugen Jehovas. Das heißt, er hat damals diese Operation, die ihm wahrscheinlich die Schmerzen erspart hätte, hat er wahrscheinlich nicht gemacht. Man weiß es nicht. Es gibt auch so Gerüchte, dass es dann irgendwann doch gemacht hat und vielleicht ohne Bluttransfusion, aber jedenfalls hat es dann nicht mehr wirklich verkäufen. Also er hat chronische Schmerzen, Hüfte und Knie. Und er war generell nicht den Drogen zugeneigt. Es war sogar so, auch weil er Zeuge Jehovas war, auch aufgrund seiner generellen Überzeugung war er sehr anti-Drogen. Es war sogar so, dass alle seine Musiker und alle seine Vorgruppen, die durften alle keinen Alkohol trinken und Drogen nehmen, weil sonst rausgeworfen worden. Also war sehr anti-Drogen, wobei man müsste jetzt einschränken, anti-recreational drug use, weil mit seinen ganzen Schmerzen, das hat er dann eben nur bekämpft mit Schmerzmitteln und mit genau den Schmerzmitteln, über die wir vorher geredet haben. Das heißt, er wurde dann über die Jahre...
Aber sein Arzt hat ihm das sicherlich als Schmerzmittel verkauft, ja.
Ja, sicher. Und also er wurde dann medikamentensüchtig. Jetzt weiß ich nicht, ob er Oxycontin auch genommen hat, aber schon auch oxycodynhaltige Medikamente. Und das natürlich für einen langen Zeitraum. Und natürlich haben sie da auch irgendwelche Resistenzen dann sozusagen gebildet. Und bei Tom Petty?
Der war krank, oder? Der hat doch irgendeine Krankheit übergangen, wollte auf Tour gehen und hat dann die Schmerzmittel.
Ja, genau. Der hat eigentlich nicht so ein chronisches Problem gehabt, also auch abgenützte Knie, aber der hat sich vor seiner letzten Tour, die war 2016, 2017, hat sich der die Hüfte angebrochen. Und dann war es die Wahl, entweder er macht jetzt eine Hüftoperation, aber dann kann die Tour erst mindestens ein halbes Jahr später stattfinden, oder er nimmt halt jetzt Oxycontin oder Fentanylpflaster waren das, weil Fentanyl wurde damals schon in Pflasterform verabreicht, eben damit man es nicht das Pulver irgendwie verwenden kann für Drogen. Er hatte diese letzte Tour daher dann unter Fentanyl gespielt. Und er hatte aber auch schon anders als Prince eine Drogenvergangenheit, weil Tom Petty war ja dann auch heroinsüchtig ein paar Jahre. Ist er relativ spät in seinem Leben erst geworden und ist aber dann vom Heroin ist er losgekommen. Also richtig mit medizinischer Überwachung. Das heißt, er hat da so ein Mittel bekommen, was das Heroin ausschwemmt und wurde dann 2 Tage unter Narkose gestellt und dann war sozusagen das Gift einmal draußen aus dem Körper. Und dann ist jeden Tag ein Arzt zu ihm gekommen und hat ihm eine Tablette gegeben, deren Effekt war, dass wenn er Heroin genommen hätte, er nichts gespürt hätte. Und die musste er dann immer vor den Augen des Arztes einnehmen. Und so ist er dann vom Heroin losgekommen. Wurde aber dann spätestens bei dieser Tournee dann halt wieder süchtig, in dem Fall halt wieder nach Schmerzmitteln. I wanna glide down over Mulholland. I wanna ride through name in the sky. I'm gonna free fall out into nothing. Gonna leave this world for a while. Das letzte Konzert spielte Tom Petty im September 2017 in Los Angeles und er hatte eben das Fentanylpflaster oben und dann war die Tour vorbei und circa eine Woche später wurde er dann gefunden in seinem Haus mit Atemstillstand und am nächsten Tag starb er dann im Krankenhaus und in seinem Körper wurden gefunden 2 Arten von Fentanyl, Oxycodin, Xanax und Antidepressiva. Alles für sich genommen in kleineren Dosen stirbt man da wahrscheinlich nicht, aber das war dann in der Mischung einfach zu viel. Und das Fentanyl dürfte er sich wahrscheinlich am Schwarzmarkt gekauft haben. Das heißt, wahrscheinlich waren ihm die Dosen, die er von seinem Arzt verschrieben bekommen hat, nicht mehr genug und hat sich dann dementsprechend auf der Straße den Rest gekauft und dann zu viel genommen und zu viel gemischt und dann war er tot. Ähnlich war es irgendwie beim Prince. Der ist am 14.04.2016, hat er sein letztes Konzert in Atlanta, ist dann zurückgeflogen nach Minneapolis und da hat dieses Flugzeug dann schon notlanden müssen. Das heißt, da war wahrscheinlich schon so ein Atemstillstand und da wurde ihm in einer Klinik dann, wo sie notgelandet sind, dann ein Antidot gegeben, also ein Gegengift sozusagen, was dann diese Atemdepression unterdrückt oder dieses Fentanyl eben unterdrückt. Und ein paar Tage später hat er dann angerufen, einen großen Spezialisten im Bereich des Withdrawal, also dass man sozusagen von diesen Opioiden loskommt in Kalifornien. Und der war dann im Flugzeug von Kalifornien nach Minneapolis und hätte ihm dann sozusagen jetzt helfen sollen, von diesen Schmerzmitteln loszukommen. Aber genau als dieses Flugzeug geflogen ist, an diesem Tag im April, das war dann am 21. April 2016, hat er dann eben doch leider eine Überdosis genommen, auch wieder an Fentanyl und ist dann in seinem Aufzug in den Paisley Park Studios dann zusammengebrochen und ist gestorben. Überdosis Fentanyl. Und es waren Pillen, wo relativ klar war, dass er nicht wusste, dass das Fentanyl war, sondern der hatte einen Haufen Pillen bei sich gehortet, die er offensichtlich auf der Straße gekauft hat. Und das waren dann zum Teil Dinge wie Vicodin oder Aspirin, wo aber Fentanyl drinnen war. Also ihm ist das passiert, was vielen passiert. Oder viele Leute, die an Fentanyl sterben, wissen gar nicht, dass sie Fentanyl nehmen, weil es einfach in irgendwelchen anderen Medikamenten am Schwarzmarkt dann reingemischt ist. So war auch Prinz tot. Da interessanterweise bei Prinz gab es kein Testament. Mhm. Dementsprechend ging das, Kinder hatte er keine, Ehefrauen hatte er damals auch keine mehr. Es ging daher an die Schwester und an die Halbgeschwister. Und in diesem Zeitraum haben sich dann auch noch 700 Leute im Raum Minneapolis gemeldet und gesagt, sie sind auch Halbgeschwister oder Kinder. Wurde allerdings von diesen 700 dann keiner anerkannt. Diese beiden Männer haben es nicht so verdient, so zu sterben. Vor allem ist es auch irgendwie tragisch, dass jemand, der Drogen immer abgelehnt hat, an einer Sucht stirbt und gleichzeitig, dass ein anderer, der eigentlich schon mal eine Heroinsucht überwunden hat, was ja sehr selten gelingt, dass auch der an einer Sucht stirbt. Aber zumindest können beide von sich behaupten, dass sie bis an ihr Lebensende Musik gemacht haben. Also jeder bis zu 4-5 Tage, bevor er gestorben ist, hat noch Konzerte gespielt.
Tracy died soon after a long-fought civil war. Just after I wiped away his last tear. I guess he's better off than he was before. Whole lot better off than the fools he left here. I used to cry for Tracy 'cause he was my only friend. Those kind of cars don't pass you every day. Tracy, 'cause I want to see him again. But sometimes life ain't always the way. Sometimes it snows in April. Sometimes I feel so bad. Sometimes I wish that life was never ending.